Wir haben das so in den ersten Gesprächen mit Kardiologen herausgefunden, dass eben immer öfter die Stimme, zumindest in klinischen Studien, als Biomarker verwendet wird im Herz-Kreislauf-Bereich. Und die Technik, die kann das aber eben noch viel früher erkennen. Ja, durchaus 1, 2, 3 Wochen, bevor jemand in der Klinik landet.
Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, der ja von der Kommunikationsberatung The Medical Network produziert wird, wird tatsächlich 5 Jahre. 2019 ist die erste Folge live gegangen. Heute haben wir über 100 Gäste interviewt und diese auch ausgestrahlt. Wir wollen mit euch feiern, mit einer Live-Podcast-Session in Berlin. Ich bin schon total aufgeregt und würde mich freuen, viele von euch Hörern endlich mal persönlich kennenzulernen. Das ist am 10.09. um 18.30 Uhr. Save the date. Das ist übrigens der Tag, bevor das Big Bang Health Festival in Berlin steigt. Ich denke, ihr seid vor Ort. Es wird super spannend. Ich habe mir einen Gast aus einem der aufstrebendsten Robotikunternehmen Deutschlands eingeladen. Übrigens, kein Witz, die Karten sind limitiert. Wir haben 30 Dinnerplätze im King für euch reserviert. Ihr müsst euch schnell anmelden. Über Eventbrite geht das wunderbar. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Guzzi.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor die häufigste Todesursache in Deutschland. 2022 sind über 360.000 Menschen an Herzschwäche oder Herzinfarkt gestorben. Das ist in etwa jeder dritte Todesfall. Die Bedeutung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Todesursache zeigt sich auch und noch stärker im internationalen Vergleich. In den westlichen Ländern sind sie für rund 45% aller Todesfälle verantwortlich. Kann KI das Schreckensgespenst Herztod bekämpfen? Ja, verspricht das Berliner Startup Noah Labs mit seiner revolutionären Plattform Noah Labs Arc. Diese KI-gesteuerte Lösung soll Patientinnen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen besser behandeln und vor allen Dingen ihre Lebensqualität nachhaltig stärken. Die Zulassung als Medizinprodukt der Klasse 2a gemäß der Medizinprodukteverordnung markiert nun einen bedeutenden Meilenstein. Jetzt ist der flächendeckende Einsatz in Arztpraxen möglich. Mein heutiger Gast ist Oliver Piepenstock, CEO und Mitgründer von Noah Labs. Er teilt mit uns erste Praxiserfahrungen mit Noah Labs Arc, spricht über seine Motivation als Gründer und wird uns hoffentlich auch mit ein paar neuen Forschungsergebnissen überraschen. Ganz herzlich willkommen, Oliver Piepenstock.
Vielen Dank für die Einladung.
Oliver, sterben durch euch nun bald weniger Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland?
Na, das hoffe ich. Zumindest später. Also ich meine, früher oder später kommt natürlich das Ende. Aber wenn man bis dahin noch etwas länger, etwas glücklicher und etwas gesünder leben kann, dann ist doch etwas Wunderschönes, was man sich wünscht.
Mhm. Wir sprechen ja heute über Noah Lab Arc. Stell dir jetzt mal vor, ich bin Investor, möchte viel Geld bei dir lassen. Wie stellst du mir euer Unternehmen vor?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ihr braucht gar kein Geld.
Doch, wie sagt man als Gründer so schön, you're never not fundraising.
Yes.
Noah Labs ist ein Berliner Startup-Unternehmen, das sich der Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verschrieben hat. Und wir tun das im Grunde auf 2 Arten. Und diese 2 Arten, die sind durchaus miteinander verknüpft. Das eine ist Noah Labs Arc, was du eben schon angesprochen hast. Und das andere ist Noah Labs Vox. Es sind also 2 Produkte, die sich aber in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Noah Labs Arc ist unsere Telemonitoring-Plattform. Ein Produkt, das niedergelassene oder klinische Ärztinnen und Ärzte nutzen können, um ihre Patientinnen und Patienten aus der Ferne zu überwachen und zu begleiten. Das heißt, es geht um die Überwachung von Vitalparametern wie etwa dem Blutdruck, der Herzfrequenz oder der Blutsauerstoffsättigung. Und das wird dann noch ergänzt durch Symptomabfragen und Angaben zum eigenen Gesundheitszustand.
Und das ist auch das Produkt, wo ihr jetzt gerade die Zulassung als Medizinprodukt 2a bekommen habt. Erstmal Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Was hast du gedacht, als das durch war? Dein erster Gedanke?
Das war ein Puh. Ein Puh, endlich geschafft.
Wenn ich jetzt so das Produkt, was du gerade beschrieben hast, mir vorstelle, Das ist ja so, wie ich das kenne, wenn ich im Krankenhaus überwacht werde. Ich habe so EKG-Patches drauf, ich habe meinen kleinen Finger in so einem Sauerstoffmessgerät, da ist vielleicht irgendwie ein Blutdruckmessgerät an meinem Arm, was sich ab und zu mal aufpumpt und der Monitor läuft dann nebenbei ab. So. Das stelle ich mir jetzt ja zum Thema Lebensqualität zu Hause jetzt nicht so komfortabel vor. Was ist denn bei euch da anders?
Ja, das ist ein schöner Vergleich, den du hier ziehst. Es geht natürlich darum, auch zu Hause gut leben zu können. Und deshalb werden die Messungen eben auf andere Art und Weise durchgeführt, vor allem mit internetfähigen Smartwatches oder anderen IoT-Geräten. Das heißt, das sind in der Regel ebenfalls als Medizinprodukt zugelassene Hardware-Geräte, wie eben beispielsweise eine Smartwatch, aber eben auch eine Blutdruckmanschette oder sogar eine Waage, die im Herz-Kreislauf-Bereich auch eine erhebliche Rolle spielt.
Das sind jetzt aber nicht so herkömmliche Devices, ich habe jetzt zum Beispiel eine Apple Watch, es gibt ja diesen neuen Samsung-Ring. Also es gibt ja einige Geräte, mit denen man auch die Herzfunktion überwachen kann. Ihr habt da aber noch ganz andere Anforderungen dran, schätze ich mal.
Richtig. Für uns ist es wichtig, dass es sich um Medizinprodukte handelt. Denn die Entscheidung, die getroffen wird, ist ja eine medizinische. Das heißt, ich muss mich als behandelnde Person absolut auf die Datenqualität und die Genauigkeit verlassen können. Deshalb Medizinprodukte und was uns auch noch wichtig ist, dass sie einfach in der Handhabung sind, auch für ältere Menschen. Denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen treten oft ab dem 50., 60., 70. Lebensjahr auf. Das heißt, das sind relevante Kriterien.
Wie genau sehen denn die Geräte aus? Also habe ich auch so Elektroden auf der Brust oder wie so ein Langzeit-EKG? Oder kannst du uns noch mal so ein bisschen versuchen, wir sind ja ein Podcast, möglichst blumig zu beschreiben, wie wir uns das vorstellen können?
Ja, sehr gerne. Das EKG wird einfach am Handgelenk mit der Uhr aufgezeichnet. Fürs EKG braucht es zwei Elektroden. Das heißt, das eine ist quasi einfach die Unterseite der Uhr am Arm und das zweite sind die Finger, die ich quasi auf die Krone oder auf den Rand der Uhr lege, um das EKG aufzuzeichnen.
So weit, so bekannt, das kennen wir, glaube ich, alle von unserer Apple Watch.
Genau.
Da haben wir ein EKG. Sauerstoff auch über die Uhr?
Das wird ebenfalls, die Sauerstoffsättigung wird auch über die Uhr gemessen. Der Blutdruck eben über die Oberarmmanschette. Es gibt zwar erste Ansätze, den Blutdruck auch optisch mit einer Uhr zu messen, aber das ist noch nicht zuverlässig und flächendeckend anerkannt.
Ja, habe ich, glaube ich, in einem Vortrag vor kurzem gehört, dass Huawei da relativ führend ist. Ne? Die haben wohl irgendwie, da pumpt sich dann irgend so ein Kissen auf in der Uhr und baut dann Druck auf. Also weiß
das
nicht, ob du das auch meinst. Okay, das heißt, ich habe dann ja aber doch irgendwie so eine Manschette, da wird dann auch regelmäßig halt aufgepumpt und ganz normal diastolischer, systolischer Druck dann über die Vene wahrscheinlich gemessen.
Genau, richtig. Wird typischerweise morgens nach dem Aufstehen und abends vom Zubettgehen der Blutdruck einfach gemessen.
Ach so, also das nicht macht der Patient dann selber.
Genau, das wird quasi manuell getriggert. Wichtig zu wissen ist, es geht eben nicht um eine Akutversorgung, sondern es ist quasi eine kontinuierliche Überwachung und Begleitung einer chronischen Erkrankung.
Mhm. Also ich habe, als ich mir euer Produkt angeschaut habe und so ein bisschen recherchiert habe, dazu habe ich gedacht, naja, Vitalzeichen aus der Ferne kann man ja schon länger ziemlich gut überwachen. Was würdest du denn sagen, was bei euch wirklich auch nochmal das Besondere ist?
Naja, Vitalparameter kann man in der Tat schon lange aufzeichnend auch irgendwie übertragen. Aber die Frage ist immer, wie bekomme ich es in die Praxis oder Klinik in das dort jeweilige System, sodass mein Behandler das sinnvoll nutzen kann für meine Überwachung und Begleitung und seine Behandlungsentscheidungen. Ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung, die wir in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern
haben. Das heißt, das ist Echtzeit auch? Muss ja dann, ne?
Das ist quasi Echtzeit, das ist aber keine Anforderung. Dadurch, dass es keine Akutüberwachung ist, also wir können keinen Herzinfarkt live erkennen, das ist nicht möglich. Aber eine kontinuierliche Verschlechterung über einige Tage hinweg eben durchaus.
Eine Herzinsuffizienz zum Beispiel oder häufigeres Rhythmusstörungen oder ähnliches, das würdet ihr dann schon auch merken.
Genau. Und dafür gibt es dann eben auch Benachrichtigungen, Alarme für die Behandelnden.
Das interessiert mich jetzt. Wer sind denn dann die Behandler? Sind das wirklich niedergelassene Kardiologen oder ist das auch ein MVZ oder ein ganz normaler Hausarzt?
Das ist natürlich in Deutschland immer sehr abrechnungsgetrieben. Wer hatte den finanziellen Anreiz, die Leistung zu erbringen? Und das sind momentan insbesondere die niedergelassenen Kardiologen, also in ihren Praxen oder MVZs.
Wie viele Kardiologen gibt's, Niedergelassene?
Wir haben etwa 1.500 niedergelassene Kardiologen in Deutschland.
Da sprechen wir denn ja auch natürlich von der einem komplementären Versorgungsansatz und einer Effizienzsteigerung in der Versorgung. Kannst du das auch so unterschreiben? Ich glaube, das wäre ja auch dann noch ein stärkerer Motivator, das flächendeckend vielleicht auch einzusetzen. Weniger Aufenthalt im Krankenhaus, wahrscheinlich auch weniger Akuteinlieferungen. Was sind da eure ersten Ergebnisse? Könnt ihr uns da schon mit so ein paar Evidenzzahlen konfrontieren oder ist es noch zu früh, das zu sagen?
Ja, du hast es eigentlich gerade schon ganz schön auf den Punkt gebracht. Also es geht eben im Wesentlichen darum, die Krankenhauseinweisungen zu reduzieren und damit auch die Kosten fürs System zu senken. Und der Grund, warum das erstattet wird nun, ist tatsächlich, dass das eben nachgewiesen werden konnte, unter anderem durch meinen Mitgründer, den Leo Riele an der Charité, dass das eben nachweislich funktioniert über dieses Vitalparameter und Symptommonitoring.
Bei so einem chronischen Verlauf, gerade Herzinsuffizienz, wenn relativ frühzeitig interveniert wird, auch was Wasser, ne, zum Beispiel Einlagerungen angeht, dass offensichtlich irgendwie Diuretika erhöht werden müssen oder was auch immer, dann sind diese Akutsituationen vielleicht auch seltener. Ja? Also es bleibt länger stabil.
Absolut. Das ist das Ziel, rechtzeitig erkennen und dann, wie du gerade gesagt hast, über die Medikationsanpassung gegensteuern.
Gut, also dann stelle ich mir jetzt mal vor, ich bin so ein niedergelassener Kardiologe und wie bekomme ich denn diese Push-Nachrichten? Also es sind ja wahrscheinlich so Alarme oder auch gibt's einmal am Tag so einen Report oder weil dann hat man ja eigentlich dauernd Konsile, ne? Also in dem Moment, wenn wir jetzt über Abrechnung sprechen, müsste ich ja so eine Routine haben, dass ich mir regelmäßig die Daten von meinem fernüberwachten Patient angucke.
Genau. Also es gibt eine Empfehlung der Kassenärztlichen Vereinigung, wie man damit umgeht als Niedergelassener. Und darin wird eben empfohlen, dass man idealerweise einmal täglich, also morgens, abends, wann auch immer es eben in den Praxisalltag reinpasst, sich Zeit nimmt und die Auffälligkeiten anschaut. Das Spannende ist, man muss das nicht zwingend selbst machen. Man kann diese Leistung durchaus delegieren an die MFAs.
Habe ich auch gerade gedacht, ja. Und einfach nur bei, ne, wahrscheinlich habt ihr auch so einen Farbcode oder irgendeine Eskalationsmechanik, wo dann ganz klar ist, da muss ein Arzt drauf gucken.
Richtig. Es gibt gelbe und rote Benachrichtigungen, die sich unterscheiden, quasi erster Schwellenwert, zweiter Schwellenwert mit entsprechendem Schweregrad.
Wenn ihr so mit Patientinnen und Ärztinnen im weitesten Sinne und Kardiologen, wie auch immer, sprecht, hast du mal so ein, zwei O-Töne oder auch so Eindrücke, wo du sagst, Mensch, das ist echt wirklich so für mich als Gründer auch motivierend oder wir haben auch Feedback bekommen, wo wir jetzt ganz konkret nochmal was verbessern. Also dieses ganz nah ja auch am Leistungserbringer zu sein, ist ja etwas, was für euch Gründer extrem wichtig ist, kann ich mir vorstellen. Und natürlich brauche ich auch die Compliance von den Patienten und vielleicht auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit, was ja auch eher gesund hält. Also wenn man psychischen Stress hat, glaube ich, als Herzpatient ist es auch nicht so toll. Fühlen die sich dann irgendwie besser? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, jetzt hast du gleich mehrere sehr relevante Punkte angesprochen. Also vielleicht als erstes mit Blick auf die Patienten. Das Sicherheitsgefühl spielt natürlich eine Riesenrolle. Ja, wenn du ein, zweimal in der Klinik warst wegen deines Herzens und weißt, da ist was nicht in Ordnung, dann bist du oft so dankbar zu wissen, okay, das ist quasi überwacht und Ärztin, Arzt meines Vertrauens hat das immer im Blick. Dadurch, wie du auch schon sagtest, ist natürlich eine große Beruhigung auf der mentalen Ebene und dann das trägt auch wieder zur Linderung, sage ich mal, der Gesamtsituation bei.
Und die Compliance ist gut, also tragen die Leute ihre Devices und messen sie auch regelmäßig. Also es gibt ja auch die dollsten Geschichten, dass Menschen eigentlich wissen, dass sie ihre Blutdruckmedikamente oder was auch immer nehmen müssen einmal am Tag, dass sie sonst wirklich auch in der Klinik landen und sie kriegen es trotzdem nicht hin. Habt ihr da auch ähnliche Probleme oder sind die sehr zuverlässig und vollständig, die Daten?
Wir hatten anfangs sehr große Sorge, dass das ein wirkliches Problem wird. Und nach unseren ersten, ja, ich sag mal 10, 20 Patienten waren wir ziemlich überrascht, wie adherent und zuverlässig die täglich ihre Messungen machen, ihre Symptomangaben übertragen. Und wir haben uns dann durchaus auch gefragt, warum ist das so? Weil das sind eigentlich die Älteren, die vielleicht nicht unbedingt mit Technik arbeiten möchten, die damit nicht so ganz vertraut sind. Und es hat sich gezeigt, ein Punkt ist natürlich diese Schwere der Krankheit, so zu wissen, es geht mir an den Kragen. Und der zweite Aspekt ist, es wird dir von deinem Arzt, deiner Ärztin empfohlen. Und das spielt eine Riesenrolle. Ja, wäre es jetzt ein Lifestyle-Produkt, was dir irgendwo im Internet angeboten wird? Oder es kann ja auch nur der Enkel sein.
Ja, klar, man kann ja bei Amazon auch ein Blutdruckgerät kaufen, ne?
Genau, genau. Aber es geht eben um diese Integration in die eigene Behandlung.
Wenn ich jetzt an so diese ganzen Medizinprodukte und Digas in meinem Umfeld denke, die dann von Ärzten empfohlen werden sollen, dann weiß ich auch, dass da es auch gewisse Hürden gibt. Also vor allen Dingen was Zeit, Kenntnis und, ne, also überhaupt Markttransparenz erstmal erlangen, damit die Ärzte das auch kennen. Was macht ihr da?
Ja, das ist ganz interessant. Bei den Digas ist das natürlich eigentlich eher, zumindest bisher, therapeutischer Natur. Es geht um die Behandlung. Und das Telemonitoring ist eigentlich eher überwachend. Also es ist ein Entscheidungsunterstützungssystem, wie man in der Regulatorik sagt.
Und das mögen die Ärzte?
Das mögen die Ärztinnen und Ärzte. Man darf natürlich im Gesundheitssystem nicht verschweigen, es hat auch eine finanzielle Rolle. Das heißt, die Erstattung macht viel aus. Und die ist im Bereich des Telemonitorings momentan für die niedergelassenen Kardiologen extra budgetär und auch relativ hoch vergütet.
Ah, aber ist ja gut für euch, ne? Dann funktioniert das Businessmodell.
Das ist gut für uns, da beschweren wir uns nicht, richtig.
Das ist ja schon mal schön. Und wie macht ihr den Vertrieb?
Es ist eine gute Frage. Wir haben uns gefragt, wer hat das so richtig gut hinbekommen, Vertrieb an Niedergelassene, und sind schlussendlich bei Doctolib gelandet, mit ihrer Terminbuchungsplattform. Deshalb haben wir gesagt, okay, die machen das vom Ansatz her gut, aber die haben auch gute Leute. Und deshalb haben wir unseren Vertriebsleiter von Doctolib geholt, der das jetzt genau nach diesem System aufbaut.
Ich habe vor kurzem mal jemanden getroffen, der, witzige Anekdote, der hatte auch eine Apple Watch und hat gesagt, er hätte... Die trägt die nicht mehr, weil er hätte zweimal einen Fehlalarm gehabt zum Thema Herzrhythmusstörung oder Vorhofflimmern oder keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall, die hat irgendwie verrückt gespielt und er ist natürlich wie von einer Tarantel gestochen ins Krankenhaus gefahren. Und es war aber beides mal nix. Und seitdem trägt er das nicht mehr. Wie stellt ihr sicher, dass keine Fehlalarme auftreten und dass die Daten wirklich auch immer gut sind?
Ja, das ist natürlich die große Frage. Ganz entscheidendes Kriterium dafür ist die Zulassung als Medizinprodukt. Also eben nicht nur für unsere Software, sondern auch für die Hardwaregeräte, die eingesetzt werden.
Also ist eure Software besser als die von Apple?
Wir befunden das EKG nicht selbst, sondern wir nutzen die EKG-Befundung, die mit der Hardware selbst kommt. Das heißt, darauf bauen wir auf und produzieren quasi die Benachrichtigung für den Behandler. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, es gibt Unterschiede zwischen den Herstellern. Manche performen bei einem höheren Puls besser, manche bei einem niedrigeren Puls. Manche erkennen das Vorhofflimmern einen Ticken besser, andere weniger. Das kommt immer sehr stark auf die Trainingsdaten an.
Also das heißt, wie lange ich die schon getragen habe und wie gut die Uhr mich kennt? Oder die Trainingsdaten, mit denen die KI gefüttert wurde?
Richtig, zweiteres.
Haben die Patientinnen auch Bedenken wegen Datenschutz oder ist das bei der Krankheitslage dann irgendwann zweitrangig? Also mir hat mal ein schlauer Mensch gesagt, die Sorgen um Datenschutz nehmen mit der Schwere der Krankheit immer weiter ab.
Das würde ich so unterschreiben. Ich habe mal eine freche Stimme gehört, ich rezitiere das mal, der Datenschutz ist der Killer Number One.
Stimme ich auch zu, aber ich glaube, wenn wir da jetzt so richtig reintauchen, dann können wir nochmal eine extra Folge aufnehmen.
Das stimmt.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Wie lange stellst du dir denn vor, sind so Patientinnen dann auch unter eurer Telemonitoring-Software zu Hause im Schnitt dann therapiert oder diagnostiziert, sagst du ja in dem Moment? Also habt ihr da eine Vorstellung von so einer Dauer?
Also ich denke, man muss so ein bisschen auf die Behandlung schauen. Grundsätzlich ist das Telemonitoring dauerhaft langfristig angelegt, weil diese Erkrankung ist zumindest bis heute nicht heilbar. Man kann sie vielleicht besser einstellen. Aber es wird trotzdem immer wieder Verschlechterungsepisoden geben, früher oder später, die man eigentlich vermeiden möchte. Dementsprechend ist auch die Erstattung tatsächlich ausgelegt. Das ist durchaus möglich, auch mehrere Jahre in diesem Programm zu bleiben.
Ist das auch so ein Programm, wo du sagst, es könnte tatsächlich auch so ein Programm für Krankenkassen werden? Also ihr seid ja jetzt erstattet und könnt verschrieben werden. Es gibt auch Geld für die Ärzte, die es anwenden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ja auch für Krankenkassen wirklich so ein Standardprogramm wird. Es gibt ja auch große Programme zum Einstellen oder Verhindern oder Managen von Diabetikern. Gibt es da auch schon Ideen?
Genau, also idealerweise würde das natürlich in die Disease Management Programme, also hier Stichwort Herzinsuffizienz, verankert. Und das ist durchaus auch so vorgesehen. Da ist noch ein bisschen was im Fluss, noch nicht alles implementiert, aber das sollte zu dieser Art von Versorgung dazugehören. Und das hat auch der GBA schon so verstanden.
Und seid ihr eigentlich so die Einzigen, die in diese Richtung gerade entwickeln? Oder gibt's also von Devices verschiedenen? Also es gibt ja auch irgendwie so einen kleinen, sieht aus wie so ein Eiskonfekt, was man sich in die Brusttasche tut, was anscheinend auch die Herzfunktion überwacht. Das ist hier in Hamburg eine Forschung oder eine Entwicklung. Gibt's da sehr viel in die Richtung? Und wo steht ihr da? Also seid ihr am weitesten? Seid ihr die Besten? Seid ihr die Ersten?
Naja, von mir als Unternehmer wirst du eine Antwort mit etwas Bias bekommen.
Mir geht es um das Businessmodell und die tatsächliche Nutzungsmöglichkeit jetzt und hier in der Praxis. Also das ist ja das, was wir irgendwie alle gerade sehen wollen. Es wird ja sehr viel entwickelt, aber es ist ja weder irgendwie flächendeckend noch praxistauglich in vielen Fällen.
Ja, und das ist, glaube ich, ein kritischer Punkt, den du ansprichst. Die Praxistauglichkeit und auch die medizinisch-diagnostische Eignung. Es gibt natürlich andere Anbieter, die ebenfalls im Markt unterwegs sind, aber es sind ganz wenige nur, die tatsächlich ein Klasse 2a-Medizinprodukt sind. Und wir hatten ja jetzt kürzlich in Hamburg dieses Urteil im Bereich der Teledermatologie um die Einstufung in die korrekten Medizinproduktklassen. Und das ist durchaus auch etwas, worüber wir uns Gedanken machen. 2a ist vermutlich der richtige Weg, deshalb sind wir den auch gegangen. Aber Klasse 1-Produkte, von denen es durchaus einige gibt im Bereich Telemonitoring, die schlittern da schon ein bisschen gefährlich. Die Frage ist ja immer, was ist der Claim meines Produktes? Was behaupte ich, dass es kann? Und in welche Produktklasse falle ich damit? Und wenn ich eben Vitalparameter überwachen möchte, inklusive Benachrichtigung der Behandler, mit dem Zweck, eine Herzinsuffizienzverschlechterung zu erkennen, dann geht das eigentlich schon eher in eine 2a-Richtung.
Ich habe vor kurzem auf einer Konferenz gelernt, dass ja KI keine diagnostischen Entscheidungen treffen darf. Beziehungsweise der Arzt muss tatsächlich sagen, was passiert und darf sich da nicht auf die KI verlassen. Trifft das bei euch auch irgendwie zu? Also wenn ich mir so vorstelle, habt ihr da noch rechtliche Definitionsprobleme? Also ihr macht ja die ganze vorbereitende Diagnostik, um eine Therapie daraus abzuleiten, richtig? Mit KI. Sagt genau, die KI also denn auch, was man jetzt tun müsste? Oder macht ihr wirklich nur Diagnostik?
Nein, es ist bisher rein diagnostisch und eben entscheidungsunterstützend. Das ist das Stichwort hier. Das heißt, die Entscheidung trifft immer noch der Behandler selbst.
Okay, aber ihr schlagt keine Behandlung vor.
Das ist was wir für die Zukunft vorhaben.
Du hattest vorhin was erzählt, dass diese Abrechenbarkeit ja für euch auch ein ganz wichtiger Schritt war. Wie genau seid ihr da vorgegangen? Also habt ihr wirklich das Unternehmen gegründet mit der Klarheit, dass das Produkt wirklich diese 2a erreichen muss? Oder war das eher so ein Hups, jetzt müssen wir noch was nachrüsten und jetzt müssen wir noch was nachrüsten? Und eigentlich ist das Produkt eher aus der Praxis entstanden, wo man so sagt, es wäre doch schön, wenn es sowas gäbe.
Den Anspruch, ein Klasse 2a-Produkt zu entwickeln, den hatten wir von Anfang an. Wir haben uns einfach intensiver damit auseinandergesetzt, was ist die richtige Medizinproduktklasse, und da war für uns relativ schnell klar, wir können das nicht in der Selbstzertifizierung als Klasse 1-Produkt machen.
Wie lange gibt es denn das Unternehmen schon? Also wie lange habt ihr gebraucht bis hierher?
Wir haben das Unternehmen ziemlich genau vor 3 Jahren gegründet. Das erste halbe Jahr war aber eigentlich einfach Erkundung. Wir haben sehr viele Interviews geführt und versucht, den Markt zu verstehen. Dann ging es in die Produktentwicklung und wir haben die Zulassung als 2a-Produkt tatsächlich ziemlich schnell durchboxen können, in etwas über 12 Monaten. Und das ist schon ungewöhnlich. Oh,
wow. Was gibst du anderen Gründern mit? Was irgendwie dein größtes Learning? Geduld war es ja dann nicht. Das habe ich auch schon gehört.
Nee, Geduld war es sicherlich nicht. Also unsere benannte Stelle, die würde mich wahrscheinlich auch eher als ungeduldig beschreiben. Also ich hab schon viel gepusht, intern und extern.
Unternehmer halt.
Genau. Wir haben tatsächlich alles selbst implementiert. Ich glaube, das hat uns auch geholfen, den Speed drauf zu kriegen. Natürlich am Anfang ein bisschen eine Lernkurve, weil wir das auch noch nicht kannten, die Regulatorik. Aber mit externen Beratern hat es dann gut funktioniert. Aber eben trotzdem alles selbst umgesetzt.
Okay, ja, das kenne ich ganz oft so, dass man wirklich Zertifizierungsexperten hinzunimmt und dann tatsächlich auch mehr oder weniger das in deren Hände gibt. Aber das ist jetzt mal eine neue Variante.
Ja, also man kommt schneller voran und ich meine, ein anderer Aspekt ist natürlich, du solltest das auch leben im Nachhinein.
Ja, und irgendwie so wie man ein Haus renoviert, dann weiß man hinterher auch, wo die Stromleitung lang geht.
Richtig.
Und muss nicht erst wieder irgendjemand anrufen und ist eigentlich gar nicht in der Tiefe vertraut mit seinem eigenen Produkt.
Exakt.
Ihr macht ja auch was mit Biomarker Stimme, habe ich gelesen.
Genau.
Da haben wir ja auch schon einen sehr interessanten Podcast dazu, dass ja Stimmenanalyse auch in der Depressionserkennung oder bei psychischen Erkrankungen sehr schön schon eingesetzt werden kann. Und bei euch anscheinend auch, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht, das musst du mir nochmal so ein bisschen beschreiben, wie das genau abläuft und was da der Kontext ist.
Ja, das ist echt verrückt. Mir war das auch nicht klar. Wir haben das so in den ersten Gesprächen mit Kardiologen herausgefunden, dass eben immer öfter die Stimme, zumindest in klinischen Studien, als Biomarker verwendet wird im Herz-Kreislauf-Bereich. Und was wir uns genau anschauen, ist eben auch wieder die Herzinsuffizienz, also da das Krankheitsbild, wo wir schon sehr viele Daten haben. Und dort erheben wir zusätzlich Stimmaufzeichnungen. Und was physiologisch passiert, ist eben die Wassereinlagerung in der Lunge, die Ödeme, die pulmonalen oder auch im Vokaltrakt rund um die Stimmlippen herum, die verändern die Produktion von Stimmklängen. Und das kann man im Extremum durchaus mit dem eigenen Ohr hören. Ja, wenn das jetzt irgendwie deine Mama, dein Papa wäre, dann würdest du hören, okay, die Stimme klingt anders. Und die Technik, die kann das aber eben noch viel früher erkennen. Ja, durchaus 1, 2, 3 Wochen, bevor jemand in der Klinik landet. Und damit auch deutlich früher, bevor diese anderen Monitoring-Maßnahmen anschlagen, also Gewicht, Blutdruck, EKG und so weiter. Sodass ich möglicherweise viel mehr Menschen viel früher abfangen kann und wieder die Medikation anpassen und sie ins Gleichgewicht zurückführen.
Das macht den Leuten auch keine Angst, dass da mitgehört wird?
Wir machen das mit aktiven Messungen, das heißt mit aktiven Aufzeichnungen, die händisch gestartet werden.
Ja, spannend. Es bringt mich dann auch zu dem Punkt Prävention. Also ich habe gelesen auf eurer Website, ihr habt ja eine Mission. Live healthier for longer with AI-driven care and research. Live longer and healthier ist ja für mich dann auch nicht nur Diagnostik, sondern auch Prävention. Habt ihr auch eine Vision tatsächlich in diesem Longevity-Bereich auch so in den Präventionsbereich zu gehen? Oder ich denke jetzt auch an plötzlichen Herztod bei, ne? Also ich habe das jetzt leider öfter in meinem Umfeld gehört, dass ja Menschen einfach am Pool in Italien dann umfallen und am fulminanten Herzinfarkt sterben und vorher nicht einmal beim Kardiologen waren, weil sie irgendwie nichts hatten oder gedacht haben, sie hätten nichts. Ist das auch so ein Gedanke, in dem, wo ihr euch noch weiter bewegt, also schon ganz früh anfangen, Herz-Kreislauf-Entwicklung zu monitoren?
Ja, das ist natürlich super spannend und super relevant. Da ist der Hebel natürlich viel größer. Wir sind sozusagen hinten gestartet, ja, bei den ganz schweren und arbeiten uns Stück für Stück nach vorne von der Sekundärprävention zur eigentlichen Prävention. Wir sind ja doch immer noch sehr stark auf die Fälle fokussiert, bei denen schon mal zumindest eine Erstdiagnose. Es kann auch ein anderes kardiovaskuläres Krankheitsbild sein, aber eben doch eine vorliegt. Das heißt, ich denke, es wird noch einige Jahre dauern. Aber man weiß zum Beispiel auch heute schon, nochmal auf das Thema Stimme zurückkommen, dass durchaus auch eine Verengung der Herzkranzgefäße, eine KHK, zu Veränderungen im Klang der Stimme führt. Wir wissen auch heute, dass man Diabetiker von gesunden Patienten anhand der Stimme unterscheiden kann. Das sind alles noch Studiensettings, aber das ist möglich.
Das ist ja krass. Ich meine, wenn das mal irgendwann die Evidenz einfach da ist und man da auch Sicherheit hat, wissenschaftliche, dann wäre das ja ein totaler Durchbruch, ja auch gerade so für Zivilisationskrankheiten.
Absolut. Und das zeigt so das Potenzial der Stimmanalyse auf. Ich glaube, wir stehen da noch ganz, ganz am Anfang. Ja, in 10, 15 Jahren wird es ein Standardmarker sein, den man betrachtet.
Ja, super spannend. Was war denn für dich, auch was Research angeht, weil ich hake jetzt so ein bisschen auf diesem eurem Claim rum, weil da steht ja auch was mit Research. Was war denn für dich der überraschendste wissenschaftliche Moment bei Noah Labs?
Also was richtig beeindruckend war, wir arbeiten gerade mit einem Datenset aus dem Bereich Dialyse. Und zwar, weil die Volumenschwankungen im Flüssigkeitshaushalt ähnlich sind wie bei der Herzinsuffizienz, beziehungsweise noch stärker ausgeprägt sind. Und wir haben uns an diesen Datensatz rangemacht, haben die Stimme analysiert. Braucht natürlich ein bisschen Vorarbeit, verging einige Zeit, aber wir kamen an den Punkt, wo wir geschafft haben, wirklich mit ganz hohen Sensitivitäts- und Spezifitätsziffern den Zustand vor und nach Dialyse mit dem unterschiedlichen Volumen anhand der Stimme zu unterscheiden. Und das war ein Moment, da waren wir wirklich alle
mindblown. Also ihr habt dann gesagt, okay, Stimmmuster, Stimmfarbe hat sich so und so verändert und ich würde sagen, die Dialyse hat irgendwie 500 Milliliter rausgefiltert oder so.
Also wir haben nicht die exakte Zahl predicted, was der Unterschied ist, aber eben ist es davor oder ist es danach, rein anhand der Stimme. Und das hat wirklich fantastisch funktioniert. Und das ist jetzt auch in der Vorbereitung zur Publikation.
Wunderbar. Meine letzte Frage, gehen wir zurück zum Anfang dieses sehr informativen Podcast-Gesprächs. Was ist dein Wunsch? Wie und in welchem Zustand können Menschen mit ernsten Herz-Kreislauf-Problemen wie KHK oder einer Insuffizienz können denn irgendwie länger und besser leben? Also gibt es denn so eine Spanne, wo du sagst, das wäre schön, wenn man noch 5 Jahre wirklich ein gutes, belastbares Leben hätte, auch wenn man unter dieser Krankheit leidet?
Genau, also für die Herzinsuffizienz haben wir etwa 50% Sterbefälle innerhalb der 5 Jahre, nachdem es diagnostiziert ist. Und das ist natürlich unfassbar hoch. Und es wäre wunderschön, wenn wir das irgendwie auf 10 Jahre verlängern könnten oder auch auf 15 Jahre. Und das ist eigentlich unser Anspruch.
Und ist das realistisch? Mit Technologie, also das, was ihr jetzt seht?
Das ist absolut realistisch. Das eine ist natürlich das Diagnostische, das Therapeutische ist dann die zweite Komponente. Aber ja,
also da müssen weiß, die wissenschaftliche Forschung auch mitziehen und in der Therapie noch besser werden.
Richtig, richtig. Mhm. Beziehungsweise viel ist ja auch Lebensstil. Ja, auch vor kurzem wieder gelesen.
Wollte ich gerade sagen.
Selbst wenn es diagnostiziert ist, ich kann immer noch so viel damit beeinflussen.
Gut, mahnender Finger in der Luft. Wir wissen es alle, aber es kann ja nicht schaden, wenn wir es nochmal wiederholen. Ja, vielen Dank, Oliver Piepenstock, für dieses super spannende Gespräch. Ich finde es ganz toll, was wir auch mit digitalen Innovationen und auch Wissenschaft, Forschung und Unternehmen wie euch und Gründern wie euch auch wirklich sowohl in Bezug auf Effizienzsteigerung als auch auf Lebensqualität erhöhen machen können schon. Und wir haben ja jetzt auch gehört, dass es auch schon tatsächlich in der Praxis angekommen ist. Ich hoffe, auch ganz viele Kardiologen hören das jetzt hier, damit sie bei euch anklopfen. Und für mich auch super spannend, der Biomarker Stimme. Also das werden wir mal beobachten. Du hast gesagt, Menschen mit ernsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzinsuffizienz, denen möchtest du 5 bis 10 Jahre bessere Lebensqualität und längeres Leben schenken. Und ich glaube, mit diesem Wunsch verabschiede ich mich auch von dir und danke dir für deinen smarten und leidenschaftlichen Einsatz für den Bereich. Es war super, mit dir zu sprechen. Danke, Oliver.
Ja, vielen Dank von meiner Seite. Hat viel Spaß gemacht.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.